So, ich bin fremd hier. Fremde sollten sich vorstellen. Können Sie mich verstehen? Auch in den hinteren Reihen? Ja? Gut, weil ich merke das von hier vorne nicht. Ich heiße Rudolf Möckel und komme aus Hannover. Und jetzt möchten Sie wissen, wen Sie da eigentlich vor sich haben, der hier jetzt am Pult steht. Und ich sage Ihnen jetzt zunächst das Allerwichtigste in meinem Leben und dann das Wichtigste. Okay? Also das Allerwichtigste besteht darin, dass mein Leben Jesus gehört. Das war aber nicht immer so. Aufgewachsen bin ich als Atheist. Ich bin dann Christen begegnet, das erzähle ich jetzt nicht alles. Und das hat dazu geführt, dass ich in einem sehr, sehr, sehr bewussten Schritt Jesus mein Leben gegeben habe und meine Schuld vor ihm auf den Tisch gelegt. Und das hat in meinem Leben einen Bruch in der Biografie gegeben. Also ich musste mein Leben völlig neu orientieren. Diese Erfahrung habe ich nie vergessen, bis heute nicht. Und ich habe daraus damals eins gelernt, das Leben mit Jesus hat einen Preis. Es ist wunderbar und groß und man kriegt ganz viel geschenkt. Aber man muss auch Dinge loslassen. Und das kann auch wehtun. Ja, das ist das Allerwichtigste. Jetzt kommt das Wichtigste. Das Wichtigste, was danach kommt, ist meine Frau. Die heißt Julia und ich bin mit ihr seit 41 Jahren verheiratet und wir haben 3 Kinder. Und sie ist das Wertvollste, was ich auf dieser Erde habe, mal abgesehen von Jesus. Sie ist das Wertvollste. Gemeinsam besprechen wir sehr vieles und wenn man über 40 Jahre verheiratet ist, stellt sich eine gewisse Vertrautheit ein. Das werden die Älteren unter uns wahrscheinlich bestätigen können. Und das ist etwas, was nur in langer Zeit wächst und was unglaublich kostbar ist. Und soll ich Ihnen noch sagen, was dann noch kommt oder reicht's? Gut, ganz kurz nur. Also, ich habe eine große Leidenschaft in meinem Leben, das ist die Auslegung von Bibeltexten. Also mein Wunsch ist, Bibeltexte sehr genau anzugucken, sodass sie zunächst mal meinem Herzen nahe kommen und sie dann auszulegen, sodass sie dem Herzen anderer Menschen nahe kommen. Das bedeutet, Zeit zu investieren, viel Zeit. Also ich schreibe eine Predigt nicht in 4 Stunden, sondern das dauert 20 Stunden in der Regel. Und auf die Zeit kommt es aber nicht an. Aber was ich sehr versuchen möchte, ist, tiefer zu graben, eine Schippe tiefer zu graben und das rauszuholen, was in dem Bibeltext eigentlich steht. Und wenn dann noch ein bisschen Zeit ist, dann betreibe ich eine Drechselwerkstatt. Ich kann ganz gut drechseln, habe eine Drechselwerkstatt und ganz furchtbar viel Holz und schlage Bäume und säge die dann in Bohlen und daraus entstehen Teller und Schüsseln und Dosen und Trinkbecher und Kelche und alles mögliche andere, Salzstreuer, Kerzenleuchter und gelegentlich treibe ich mich dann auf Kunsthandwerkermärkten herum und verticke das alles. Ja, und wenn dann noch ein bisschen Zeit ist, dann schreibe ich gerne Lieder und schreibe Bücher. Das ist einerseits theologische Fachliteratur und andererseits sind es Romane. Ja, Romane. Ich schreibe auch Romane und schreibe gerade an meinem 3. Roman und da geht es geht immer irgendwie um Jesus, aber nie plakativ, sondern alles schön in die Romanhandlung eingebaut. Und die wichtigen geistlichen Grunddinge versuche ich dort zu verhandeln, weil es Leute gibt, die nehmen die Bibel nicht zur Hand, aber einen Roman lesen sie vielleicht. Gut, und wenn dann noch etwas Zeit ist, dann ziehe ich gerne Bonsais, das sind Bäume, die in einer Schale wachsen. Ich lasse mir Samen aus Afrika und aus den Mittelmeerländern mitbringen und ziehe daraus Bäume und verkaufe sie auch gelegentlich, aber die meisten behalte ich selber, weil ich sie mir nicht vom Herzen reißen kann. Und wenn dann noch etwas Zeit ist, dann gehe ich mit meiner Frau sehr gerne wandern und fotografiere sehr viel. Also mich in der Natur zu bewegen, bedeutet uns beiden sehr viel. Und wenn dann noch etwas Zeit ist, dann koche ich gerne. Meine Frau tut das auch. Wir kochen beide sehr gerne und bringen etwas Leckeres und Interessantes auf den Tisch. Seit es das Internet gibt, braucht man ja keine Kochbücher mehr. Gut, dann wissen Sie so ungefähr, wen Sie jetzt vor sich haben. Und jetzt würde ich gerne mit Ihnen arbeiten. Also das Thema heißt das Bilderbuch Gottes. Es geht um Gleichnisse, das hat ja im Programm gestanden und da würde ich jetzt gerne einfach starten. Haben Sie eine Bibel dabei? Also wenn Sie eine Bibel dabei haben, haben Sie mehr davon. Aber ich lese die Sachen auch immer vor. Also für die, die jetzt solo gekommen sind, ich lese die Sachen immer auch vor. Wir starten mit einem gewissen Überblick. Und diese erste Bibelarbeit heißt das Geheimnis der Gleichnisse. Und wenn das damit durch sind, dann singen wir ein, zwei Verse und dann schließe ich noch eine kleine Auslegung über das allererste Gleichnis an, das Gleichnis vom Senfkorn, und dann sind wir für heute Abend durch. Okay, das ist das Programm. Ein geheimnisvoller Mann hat vor ein paar Jahren der Polizei der englischen Grafschaft Kent Rätsel aufgegeben. Er wurde in einem völlig durchnässten Abendanzug aufgelesen. Der Mann sprach kein Wort. Im Krankenhaus malte er eine schwedische Flagge auf ein Blatt Papier und einen Konzertflügel. Daraufhin wurde er in der Krankenhauskapelle zu einem Flügel gebracht und zum Erstaunen der Anwesenden gab der stumme Mann ein zweistündiges klassisches Klavierkonzert auf hohem Niveau. Bald nannte man ihn, man wusste ja nicht, wer er war, den Pianomann. Aber seine Identität war ein Geheimnis. Alle Nachforschungen blieben ergebnislos und so wandten sich die englischen Behörden mit der Bitte um Hilfe an die Öffentlichkeit. Und die Öffentlichkeit wurde aktiv. Über 1000 Hinweise gingen ein und einige Monate später konnte dann endlich das Geheimnis um den mysteriösen Pianomann gelüftet werden. In dieser ersten Bibelarbeit heute Abend steckt auch ein Geheimnis und das wollen wir lüften. Nun würden manche vielleicht spontan sagen, wie jetzt die Gleichnisse, also das Bilderbuch Gottes, die kennen wir alle. Die kennen wir, seit wir im Kindergottesdienst waren. Was könnte daran geheimnisvoll sein? Aber es ist keine Übertreibung. Es steckt ein Geheimnis in den Gleichnissen Jesu und das ist für das Verstehen ziemlich wesentlich. Wir werden zum Lüften dieses Geheimnisses uns jetzt in die Vogelperspektive begeben. Wir werden also schauen, was das Besondere ist an den Gleichnissen Jesu und worin ihr Geheimnis liegt. Und das wird uns ganz gut weiterhelfen für die Tage morgen und am Sonntag. Viele Menschen heute glauben, dass Jesus die Gleichnisse vor allem darum erfunden habe, um einfachen Menschen die Wahrheit Gottes unkompliziert weitergeben zu können. Sie sahen und sehen in Jesus den genialen Lehrer, der seine Wahrheit in super einfache Gleichnisse packte, um sie so möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Und das ist bestimmt nicht falsch. Aber die Bibel zeigt uns noch eine andere Stoßrichtung der Gleichnisse. Sie sagt, die Gleichnisse Jesu, die Gleichnisse in der Bibel sind nicht nur ein schönes sprachliches Mittel, um von möglichst vielen verstanden werden zu können, sondern sie haben, Achtung, nicht wundern, mit dem Gericht Gottes zu tun. Sie sind letzte Warnungsgleichnisse. Letzte Warnungsgleichnisse. Schauen wir uns das an, Punkt 1, der Hintergrund der Gleichnisse. Zunächst mal dies: Jesus hat das Genre der Gleichnisse nicht erfunden. Er hat es übernommen. Aber woher übernommen? Antwort: aus dem Alten Testament. Im Alten Testament gibt es eine ganze Reihe von Gleichnissen. Ich nenne Ihnen hier nur das bekannteste. Es findet sich im 2. Buch Samuel, Kapitel 12, 1 bis 7. Und da heißt es folgendermaßen. Sie werden gleich innerlich sagen, ach so, das meint er. Also, da heißt es, der Herr schickte Nathan zu David. Der ging zu ihm und sagte, zwei Männer lebten in einer Stadt. Der eine war reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Der Arme hatte nur ein einziges kleines Lämmchen. Er hatte es gekauft und zog es auf. Es wurde zusammen mit seinen Kindern bei ihm groß. Es aß von seinem Bissen, trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß. Es war für ihn wie eine Tochter. Da kam ein Besucher zu dem reichen Mann, doch der brachte es nicht übers Herz, eins von seinen Schafen oder Rindern zu nehmen, um es für den Wanderer zuzurichten. Darum nahm er dem Armen das Lamm weg und setzte es seinem Gast vor. David wurde sehr zornig über diesen Mann und sagte zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, ist ein Kind des Todes. Außerdem muss er das Lamm vierfach ersetzen. Das ist die Strafe dafür, dass er diese Untat beging und kein Mitleid hatte. Da sagte David zu Nathan: Du bist der Mann. Das ist ein typisches Gleichnis. Nathan erzählt König David die Geschichte von dem reichen Mann, der ein großes Unrecht an dem Armen begeht. David reagiert sehr emotional auf diese Geschichte und fordert den Tod des reichen Mannes. Er begreift bis zum Schluss nicht, worum es eigentlich in diesem Gleichnis geht. Erst als der Prophet Nathan mit den Worten »Du bist der Mann« das Geschehen deutet, wird klar, wer gemeint ist. Und David ist zu Tode erschrocken. Er begreift, er hat massiv gesündigt und steht unter Gottes Gericht. Und damit ist klar, dieses Gleichnis aus dem Alten Testament ist ein letzte Warnungsgleichnis. Eine Warnung vor Gottes Gericht. Und wenn man weiterschaut im Alten Testament, findet man weitere Gleichnisse und sie alle sind letzte Warnungsgleichnisse. Also im Richterbuch Kapitel 9, 7 bis 16 wird das Gleichnis von den Bäumen erzählt, die sich einen König suchen wollen. Und am Ende beschließen die Bäume, dass ausgerechnet das Dornengestrüpp über sie herrschen soll. Es wird also eine Geschichte aus der natürlichen Welt erzählt. Und dann folgt wieder eine Deutung. Und zwar eine Deutung für die geistliche Welt. Das Volk Israel, so die Deutung, hat sich ausgerechnet einen skrupellosen Mörder namens Abimelech zum König gewählt und damit gegen den Willen Gottes gehandelt. Wieder ein letztes Warnungsgleichnis. Vielleicht kennen Sie auch in Jesaja 5, 1 bis 7 das Gleichnis vom Weinberg, wo ein Weinberg beschrieben wird, wo der Weinbergbesitzer alles liebevoll pflanzt und hegt und pflegt und düngt und wässert. Und es kommen nur saure Trauben. Etwas aus der natürlichen Welt. Und dann kommt die Deutung. Der Weinberg ist das Volk Israel. Gott hat es gehegt und gepflegt. Er hat ihm seine Liebe und sein Gesetz gegeben. Und das Volk Israel bringt Unrecht und Ungerechtigkeit hervor. Die Deutung. Erst die Natur, die natürliche Welt, dann die Deutung aus der geistlichen Welt. Damit haben wir ein erstes Zwischenergebnis und können sagen, alle Gleichnisse im Alten Testament und viele, nicht alle, viele der Gleichnisse Jesu sind letzte Warnungsgleichnisse. Zum Beispiel ist das Gleichnis vom sechsfachen Ackerfeld ein letzte Warnungsgleichnis. Ja, sechsfaches. In der Bibel bei Ihnen steht bestimmt vierfach, oder? Genau. Wollen wir schnell mal zählen, weil das kommt noch häufiger vor. Erstes Feld ist der Weg, richtig? Dann kommt das mit dem Felsen, also felsiger Unterboden, richtig? Dann kommt das mit den Hagebutten, mit den Dornen, richtig? Dann kommt das gute Land und das fächert sich auf. Ein Acker bringt 30, einer 60 und einer 100-fältigen Ertrag. Sind 6 Felder, okay? Also, wir werden das im Morgen, glaube ich, gucken wir es uns an. Und da kommt das nochmal. Gut, auch dieses Gleichnis ist ein letztes Warnungsgleichnis, denn es wird darin beschrieben, wie Menschen auf das Wort Gottes reagieren und dass es viele sind, bei denen das Wort Gottes verkommt und seine Wirkung nicht entfalten kann. Und jeder, der damals dieses Gleichnis gehört hat oder es heute hört, kann sich fragen, welche Ackerfläche bitte bin ich? Bin ich wirklich die gute Ackerfläche, 30, 60, 100 oder doch eine von den ersten drei? Also es zeigt, dass die Wahrheit Gottes einwurzeln will und dass die Gefahr, dass sie das nicht tut, groß ist. Genauso verhält es sich wohl mit dem bekanntesten Gleichnis Jesu, dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Meistens wird von diesem Gleichnis werden nur die ersten Verse, die Verse 11 bis 24, ausgelegt, weil die natürlich eine wunderbare, warmherzige Einladung zum Glauben sind. Klar, aber das Gleichnis endet damit nicht. Es hat einen zweiten Teil und da taucht ein älterer Bruder auf. Der hat sich immer an alle Gebote des Vaters gehalten, aber er hasst seinen Bruder, der Gnade und Vergebung ganz umsonst bekam. Es liegt sehr nahe, dass mit diesem älteren Bruder Pharisäer, Schriftgelehrte und Gesetzeskundige gemeint sind. Und dieser ältere Bruder, was tut er? Vor lauter Wut, Neid und Ablehnung weigert er sich, das Haus seines Vaters zu betreten. Er weigert sich, obwohl der Vater zu ihm herauskommt und ihn bittet. Er wird ein Außenstehender. Er schließt sich also aus der Gemeinschaft mit Gott aus. Ein perfektes Bild für Pharisäer, Schriftgelehrte und Gesetzeslehrer zur Zeit des irdischen Lebens Jesu. Auch hier ein letztes Warnungsgleichnis für Pharisäer, Schriftgelehrte und Gesetzeskundige. Die sollten sich fragen, wo stehe ich eigentlich? Und welche Gefahr droht mir, wenn ich mich aus der Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel ausschließe? Letzte Warnung. Nächster wichtiger Punkt, Punkt 2, die Struktur der Gleichnisse. Für Gleichnis steht im griechischen Text des Neuen Testaments das Wort Parabolä. Und Parabolä bedeutet eigentlich etwas neben etwas anderes legen. Etwas neben etwas anderes legen. Etwas parallel legen. Es geht also um einen Vergleich. Das heißt, in den Gleichnissen gebraucht Jesus irgendwelche ganz natürlichen Vorgänge, um geistliche Vorgänge zu erklären. Man könnte sagen, die Gleichnisse Jesu, das sind einfach die Vergleiche Jesu. Sie bestehen immer aus zwei Teilen. Sie beginnen mit einem Vorgang aus der natürlichen Welt und schließen dann eine Deutung an, wo es um die geistliche Welt geht. Im dritten Kapitel des Markus-Evangeliums, Verse 23 bis 26, führt Jesus das ganz kurz und knapp vor. Jesus rief sie zu sich und gab ihnen durch einige Vergleiche Antwort. Jetzt kommt's. Wie kann denn Satan den Satan austreiben? Wenn ein Reich mit sich selbst im Streit liegt, kann es nicht bestehen. Und eine Familie, die sich zerstreitet, zerfällt. Wenn also der Satan gegen sich selbst aufsteht und mit sich selbst in Streit gerät, kann sein Reich nicht bestehen, es ist aus mit ihm. Das ist ein ganz kurzes Gleichnis. Und Jesus gebraucht etwas ganz Natürliches, nämlich das Leben einer Nation oder einer Familie, um etwas Geistliches, nämlich die Herrschaft Satans, zu erklären. Und so funktionieren alle Gleichnisse Jesu. Etwas Natürliches erklärt etwas Geistliches. In Lukas 15, 3 bis 7 erzählt Jesus von einem verlorenen Schaf, das gesucht und gefunden wird. Das sind alles ganz natürliche Dinge. Aber dann kommt die Deutung. Jesus sagt, ich sage euch, im Himmel wird man sich genauso freuen. Die Freude über einen Sünder, der zu Gott umkehrt, ist größer als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Erst das Natürliche, dann die Deutung. Genauso ist es bei der verlorenen Drachme und so weiter. Manchmal kommt die Deutung übrigens auch vorweg. Zum Beispiel beim Gleichnis vom verlorenen Sohn kommt sie vorweg. Da heißt es in Lukas 15, 1 und 2, immer wieder hielten sich auch Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf in der Nähe von Jesus auf. Auch sie wollten ihn hören. Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer waren darüber empört. Der nimmt Sünder an, sagten sie, und isst sogar mit ihnen. Und dann schließt Jesus das Gleichnis vom verlorenen Sohn an. Also es wird deutlich, euch ist es gesagt. Ihr seid die, um die es geht. Wahrscheinlich kennen Sie auch das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner im Tempel, Lukas 18, 9 bis 14. Da taucht sogar ein Pharisäer ganz direkt auf. Wieder ein ganz alltäglicher Vorgang, den man damals bestimmt im Tempel beobachten konnte, immer wieder. Und wiederum hat das Gleichnis eine Einleitung, die darauf aufmerksam macht und deutet, worum es eigentlich geht. Lukas 18, Vers 9, Jesus sagte aber einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, und verachteten die anderen dieses Gleichnis. Also, die Gleichnisse haben zwei Seiten. Erstens einen natürlichen Vorgang und zweitens eine geistliche Deutung. So funktionieren sie. Und jetzt gehen wir einen letzten Schritt weiter und lüften das Geheimnis der Gleichnisse. Jetzt kommt etwas Verblüffendes. Jesus hat seine Gleichnisse in der Öffentlichkeit manchmal ohne die Deutung erzählt. Er hat zum Beispiel die Geschichte von dem Bauern, dem Saatgut und den 6 Feldern öffentlich präsentiert, aber nicht immer die Deutung beigefügt. In Markus 4, 1 bis 9 erzählt Jesus die natürlichen Fakten aus dem Gleichnis vom 6-fachen Ackerfeld und nur die natürlichen Fakten. Die Jünger kommen daraufhin später, als sie wieder mit Jesus allein sind, auf das Gleichnis zurück und fragen nach der Bedeutung. Die fehlte. Markus 4, Vers 10. Als die 12 und die anderen Jünger wieder mit Jesus allein waren, fragten sie ihn nach dem Sinn der Gleichnisse. Und jetzt Achtung. Jesus gibt eine ganz eigenartige Antwort und ich vermute, dass sie beim Bibellesen morgens oder auch im Gottesdienst über diese Antwort schon oft gestolpert sind und sich gefragt haben, huch, was ist das bitte? Jesus sagt, Markus 4, 11 bis 12, euch hat Gott das Geheimnis seines Reiches anvertraut. Jetzt Achtung, den Außenstehenden wird alles nur in Gleichnissen gegeben, damit sie, Achtung, hinsehen und doch nichts erkennen, damit sie zuhören und trotzdem nichts verstehen. Jetzt wird es ganz hart, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen vergeben wird. Sie sehen, erst hat Jesus offensichtlich hier nur die natürlichen Fakten erzählt, später dann auch die Deutung, die in die geistliche Welt führt, und er sagt, warum er das tut. Er sagt, damit den Außenstehenden wird alles nur in Gleichnissen gegeben, damit sie hinsehen und doch nichts erkennen, zuhören und doch nichts verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen vergeben werde. Das ist geheimnisvoll, oder? Wir stehen da und sagen, um Himmels Willen, was sagt er denn da? Kann das denn wahr sein? Was steckt dahinter? Das hört sich doch eher nach Gericht an und nicht nach Gnade. Im Parallelbericht des Matthäus-Evangeliums wird die Sache ausführlicher berichtet. Matthäus 13, 10 bis 16. Da kamen seine Jünger zu ihm und fragten, warum sprichst du in Gleichnissen zu ihnen? Er erwiderte, euch wurden die Geheimnisse des Himmelreichs anvertraut, ihnen nicht. Denn wer hat, dem wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Deshalb verwende ich Gleichnisse, wenn ich zu ihnen rede. Denn, jetzt kommt die Begründung, denn sie sehen und sehen doch nicht. Sie hören und hören doch nicht und verstehen auch nichts. An ihnen erfüllt sich die Prophezeiung Jesajas. Hört nur zu, ihr versteht doch nichts. Seht nur hin, ihr werdet trotzdem nichts erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Ihre Ohren hören schwer und ihre Augen sind zu. Sie wollen, aha, sie wollen mit ihren Augen nichts sehen, mit ihren Ohren nichts hören und mit ihrem Herzen nichts verstehen. Sie wollen nicht umkehren, dass ich sie heile. Ihr aber seid glücklich zu preisen, denn eure Augen sehen und eure Ohren hören. Jesus sagt, dass er in Gleichnissen spricht, weil er es manchmal mit Menschen zu tun hat, die das Evangelium von ihm weder hören noch sehen wollen. Jesus nennt sie die Außenstehenden. Er spricht in Gleichnissen, weil er es manchmal mit Menschen zu tun hat, die weder Buße noch Vergebung, noch Gnade, noch Rettung von ihm annehmen wollen. Von ihm, dem Messias. Sie sind hart, verschlossen, verstockt. Er spricht in Gleichnissen, weil er es manchmal mit Menschen zu tun hat, die sich längst gegen ihn festgelegt und verhärtet haben. Er präsentiert ihnen dann zwar die Wahrheit Gottes, das schon, aber sie können sie nicht verstehen. Sie haben die Wahrheit Gottes von Jesus gehört, aber sie haben sie abgelehnt. Sie sind fertig mit ihm. Und darum bekommen sie keine Gnade, keine Vergebung, keine Rettung. Verstehen Sie, uns heute erscheinen die Gleichnisse Jesu super klar und kinderleicht. Wir sagen, was gibt es denn daran nicht zu verstehen? Aber für Pharisäer, Schriftgelehrte und Gesetzeskundige und Tempelpriester sah das damals ganz anders aus. Für sie waren die Gleichnisse rätselhaft und dunkel. Denn ohne die Deutung waren die Gleichnisse nur schwer zu verstehen. Die Gleichnisse mussten erklärt, gedeutet werden, denn sie schilderten ja nur etwas aus der natürlichen Welt. Aber die Deutung, die lieferte Jesus nicht unbedingt mit. Manchmal gab er die Deutung nur, wenn er mit den Jüngern, das waren dann aber mehr als die 12, alleine war. Dann kam die Deutung für die geistliche Welt. Aber ohne die Deutung waren die Gleichnisse Jesu nicht zu verstehen. Aber die Deutung, die wollten die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht hören. Die wollten sie nicht hören. Und darum blieben ihnen die Gleichnisse ein Rätsel. Aber woran lag das genau? Es ist ganz einfach. Der Schlüssel zu allen Gleichnissen Jesu ist die Tatsache, dass Jesus der Messias ist. Der von Gott gesandte Retter, mit dem das Reich Gottes kommt und auch schon da ist. Wer die Gleichnisse verstehen wollte, musste diese Tatsache, dass Jesus der Messias ist, akzeptieren und sich auf sie einstellen. Und genau das wollten Pharisäer, Schriftgelehrte, Gesetzeskundige und Tempelpriester nicht. So nah wollten sie an Jesus nun wirklich nicht ran. Das war ihnen zu viel. Jesus Messias, das war für sie ein Skandal. Unannehmbar. Und darum setzten sie sich nie mit ihm in engen Kreis an einen Tisch. Sie hörten die Wahrheit Gottes aus Jesu Mund, stimmt. Aber sie verbauten sich selbst den Weg, die Gleichnisse zu verstehen, weil sie Jesus als Messias von vornherein ablehnten. Jesus weist darauf hin, in diesem Zusammenhang, dass sich hier eine Prophezeiung aus dem 78. Psalm erfüllt. In diesem Psalm geht es um die Untreue des Volkes Gottes. Psalm 78, Vers 2 sagt: Ich will meinen Mund zu einer Gleichnisrede öffnen, will Rätsel vortragen aus alter Zeit. Das heißt, Menschen, die sich wieder und wieder und schließlich endgültig gegen die Wahrheit verschlossen hatten, Außenstehende, bekamen nur die Gleichnisse ohne Deutung zu hören. Und so blieben die Gleichnisse für sie dunkel. Ein bisschen unheimlich. Und Jesus will sagen, ich präsentiere denen, die sich gegen die Wahrheit Gottes wieder und wieder und schließlich sogar endgültig verschließen, nur die Gleichnisse ohne Erklärung. Denn die Erklärung wollen sie sowieso nicht hören. Sie wollen den Schlüssel nicht, der meine Gleichnisse alle aufschließt. Jesus, Messias. Und darum bekommen sie die Gleichnisse ohne Deutung. Wie kommt Jesus dazu? Die Sache entschlüsselt sich ziemlich leicht. Pharisäer, Schriftgelehrte und Gesetzeskundige haben sich Jesus gegenüber sehr früh und sehr schnell festgelegt, und zwar negativ festgelegt. Sie lehnten ihn als den Messias ab. Sie konnten zwar seine Macht über Dämonen, über Krankheiten, über die Natur und so weiter nicht bestreiten. Seine Wunder waren viel zu häufig, viel zu offensichtlich. Es war klar, das waren messianische Wunder. Es war also klar, dass Jesus der Messias sein musste. Aber das wollten und konnten sie nicht akzeptieren. Darum fingen sie an und deuteten seine Wunder ganz anders. Sie wiederholten, und zwar zu einem sehr frühen Zeitpunkt, mantraartig immer wieder und sagten, Jesus tut all diese Dinge nur aus der Macht Satans. Markus berichtet in Kapitel 3, 23, die Gesetzeslehrer, die von Jerusalem hergekommen waren, sagten, er ist mit Beelzebul im Bund und die Dämonen treibt er nur mit Hilfe des Obersten aller bösen Geister aus. Und das Johannesevangelium berichtet, Johannes 8, 48, haben wir nicht recht, empörten sich die Juden, du bist ein samaritanischer Teufel. Ein Dämon hat dich in seiner Gewalt. Das heißt, zu einem sehr frühen Zeitpunkt haben sich Pharisäer, Schriftgelehrte, Gesetzeskundige und Tempelpriester negativ gegenüber Jesus festgelegt und das Volk folgte ihnen später. Sie waren Außenstehende. Und sie behaupteten, wieder besseres Wissen, Jesus ist mit dem Teufel im Bund. Sie begingen damit das, was die Bibel die Sünde wieder den Heiligen Geist nennt. Jesus hat das damals direkt angesprochen. Er sagte in Markus 3, 28 bis 29, ich versichere euch, alle Sünden können den Menschen vergeben werden, selbst die Gotteslästerungen, die sie aussprechen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, wird in Ewigkeit keine Vergebung finden. Mit dieser Sünde hat er ewige Schuld auf sich geladen. Die Sünde wider den Heiligen Geist ist also nicht, wie manche befürchten, irgendeine oft wiederholte, mutwillig begangene und grobe Sünde. Ist es nicht. Die Sünde wider den Heiligen Geist besteht darin, dass Menschen wieder besseres Wissen, Jesus unterstellen, er sei vom Teufel besessen. Und diese Sünde ist in der Tat unvergebbar. Können Christen heute die Sünde wider den Heiligen Geist begehen? Manche befürchten ja und sind unruhig deswegen. Ich kenne Leute, die ihr Leben lang unruhig sind deswegen. Die Antwort lautet nein. Denn Christen heute sehen Jesus nicht mit ihren leiblichen Augen. Die Pharisäer, Gesetzeskundigen, Schriftgelehrten und Tempelpriester damals, jawohl, sie sahen Jesus und sie sahen die Wunder, die er tat und standen manchmal direkt daneben. Sie sahen, wie Jesus Brot vermehrte, Tote auferweckte, Okkultgebundene befreite und Kranke auf ein Wort hin heilte. Christen heute können davon lesen, das stimmt. Aber sie können die Dinge nicht sehen. Sie können sie nicht sehen. Das unterscheidet sie von Pharisäern, Schriftgelehrten und Co. Die sahen und behaupteten dennoch, obwohl sie das sahen, wieder besseres Wissen, Jesus sei mit dem Teufel im Bunde. Und so begingen sie die Sünde wider den Heiligen Geist. Kein Mensch heute kann Jesus und seine Wunder heute sehen. Und das unterscheidet uns von den Menschen damals. Und darum können Christen heute zwar viele Sünden begehen, leider, tun wir alle, aber die Sünde wider den Heiligen Geist ist auf die damalige Zeit beschränkt. Jesus spricht oft davon und sagt, diesem Geschlecht wird nicht vergeben werden. Das heißt, er meint Pharisäer, Schriftgelehrte zu seiner Zeit. Wenn Jesus nun Menschen begegneten, die ihm im Ernst unterstellten, er sei vom Teufel besessen, dann hat er nur noch in Gleichnissen mit ihnen gesprochen. Er hat sie aber nicht mehr erklärt. Die Zeit war vorbei. Warum war Jesus an dieser Stelle so unnachgiebig? Antwort: Er wollte den kostbaren Schatz der Wahrheit Gottes nicht Menschen predigen, die diese Wahrheit sofort in den Schmutz zogen. Jesus hat einmal in Matthäus 7, Vers 16 gesagt, ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, damit sie sie nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen. Das heißt, lange, lange, lange redet Gott freundlich und klar und einladend zu den Menschen. Aber wenn sie ihn immer wieder und am Ende endgültig abweisen, dann redet Gott nur noch unverständlich zu ihnen. Das ist eine Form seines Gerichts. Er macht das so. Und darum waren die Gleichnisse, die Jesus den Menschen ohne Deutung präsentierte, für viele rätselhaft und dunkel. Sie waren letzte Warnungen. Letzte Warnungen. Aber für Menschen, die offen sind für Jesus, für Buße und Vergebung und Gnade, stecken die Gleichnisse voller Einladung, Liebe, Verstehen, Freundlichkeit Gottes und Gnade. Für die anderen, die sich verstocken, sind sie eine letzte Warnung. Okay, mal so weit. Gut, jetzt gehen wir nach Markus 4, 30 bis 34. Das heißt, wir streifen jetzt nicht mehr durch die Bibel vom Alten zum Neuen Testament, sondern beschränken uns auf diese Verse, Markus 4, 30 bis 34. Und das Thema heißt, was das Senfkorn lehrt. Bei einem Lkw-Unfall auf der A99 sind im März 2019 2 Tonnen Senf ausgelaufen. 3 Lastwagen und ein Betonmischer waren nach Angaben der Polizei in den Unfall verwickelt. Der 49-jährige Fahrer eines Sattelzugs hatte trotz Verbot überholt. Kurz vor einem anderen Lkw scherte er dann wieder nach rechts ein, aber weil sich vorne ein Stau gebildet hatte, musste er bis auf null runterbremsen und so fuhren 2 Sattelzüge und ein Betonmischer, die sich hinter ihm befanden, auf ihn auf. Und die Ladung eines der Lastwagen, 2 Tonnen Senf, ergoss sich auf die Autobahn. Durch den ölhaltigen Senf wurden die Bergungsarbeiten sehr erschwert, weil die Fahrbahn einfach glitschig war und die Autobahn Richtung Norden musste für längere Zeit komplett gesperrt werden. Die Aufräumarbeiten dauerten bis zum Abend. Also, wenn Sie mich fragen, Senf ist eine gute Sache, wenn er auf lecker gegrillten Bratwürstchen haftet. Senf ist nicht so gut, wenn er auf dem Asphalt einer Autobahn haftet. Aber im Prinzip sind die Samen dieser Gartenpflanze mit dem lateinischen Namen Sinaxis alba wegen ihrer hohen Würzkraft eine ganz feine Sache. Es gibt Senfkörner in Weiß, Braun und Schwarz und sie werden weltweit, man staunt, tonnenweise verkonsumiert, auch in Deutschland. Der Grund, Senfkörner sind sogenannte Allrounder für die Küche. Also das scharfe Aroma der Senfkörner passt sehr gut zu herzhaften Fleischgerichten, wenn Sie gerne Fleisch essen. Im Dressing und in der Mayonnaise verbinden Senf Essig und Öl miteinander. Rouladen mit Senf sind wundervoll, sind ein aromatisches Duo, könnte man sagen. Also dazu die Rouladen vor dem Dünsten mit Senf einstreichen. Gell? Ja. Und Senfkörner eignen sich auch ganz wunderbar zum Einlegen von Gurken oder Mixed Pickles, Tomaten, Zwiebeln, Kürbissen, Suppenkraut, auch Kohl gerne. Und gemahlene Senfkörner geben einem Eintopf immer eine spannende Note, wenn man das Pulver vorher mit Zwiebeln und Knoblauch leicht in Öl anröstet. Ja. Ja. Sie merken, ich koche gerne. Karl der Große hat auf seinen Landgütern den Senf nach Europa eingeführt und damals begann man dann, die Körner zu mahlen und sie mit Essig und Öl zu vermischen. Das machen wir bis heute so. Und vielleicht wurde auch der Senf also ein ganz klein bisschen populär, weil der Comedian Loriot in seinem Film Papa Ante Portas den etwas schrulligen und pensionierten Herrn Lohse eine ganze Palette Senf im Supermarkt kaufen lässt, um, wie er sagt, Geld zu sparen. Also Senf ist durchaus vielseitig, aber das ist nicht der Grund, warum er in der Bibel auftaucht. Jesus zieht das Senfkorn für ein Gleichnis heran, weil die Samen des Senfbaumes, der Senfpflanze, zwar extrem winzig sind, die Senfpflanze selbst aber eine beachtliche Größe erreicht. Was das Senfkorn lehrt oder kleiner Anfang, große Vollendung, heißt darum jetzt das Thema und wir hören erstmal den Text in Markus 4, 30 bis 34. Ich benutze die Übersetzung NEÜ, die neue evangelistische Übersetzung von Karl-Heinz von Heiden. Die benutze ich eigentlich immer. Wenn ich eine andere Übersetzung benutze, sage ich Ihnen das. Womit sollen wir die Herrschaft Gottes noch vergleichen, fragte Jesus. Mit welchem Gleichnis sollen wir sie darstellen? Es ist wie bei einem Senfkorn. Das ist das kleinste aller Samenkörner, die man in die Erde sät. Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle anderen Gartenpflanzen. Es treibt so große Zweige, dass Vögel in seinem Schatten nisten können. Jesus gebrauchte viele solcher Gleichnisse, um den Menschen die Botschaft Gottes verständlich zu machen. Er verwendete immer Gleichnisse, wenn er zu den Leuten sprach, aber seinen Jüngern erklärte er alles, wenn er mit ihnen allein war. Synapsis alba, der Senf ist eine interessante Pflanze. In unseren Gärten wächst er normalerweise nicht mehr. Wir kaufen das lieber gleich fertig in der Tube. Aber es lohnt sich, dieses Gartengewächs ein wenig näher kennenzulernen. Und das mache ich jetzt einfach mal. Denn das Gleichnis vom Senfkorn erschließt sich dadurch in wunderbarer Weise. Punkt 1, kleines Senfkorn, große Pflanze. Womit sollen wir die Herrschaft Gottes noch vergleichen, fragte Jesus. Mit welchem Gleichnis wollen wir sie darstellen? Es ist wie bei einem Senfkorn. Das ist das kleinste aller Samenkörner, die man in die Erde sät. Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle anderen Gartenpflanzen. Es treibt so große Zweige, dass Vögel in seinem Schatten nisten können. Der Senfsamen ist winzig. Aber die Senfpflanze wird doch 2 bis 2,5 Meter hoch, ist also doch eine stattliche Pflanze, würde ich sagen. Und Jesus trifft den Nagel auf den Kopf, wenn er sagt, wenn das Senfkorn gesät ist, geht es auf und wird größer als alle anderen Gartenpflanzen. Um die geht es also. Damit ist aber noch nicht Schluss. Die Senfpflanze kann noch erheblich größer werden. Zeugnisse aus dem Nahen Osten belegen, dass die Senfpflanze in Palästina leicht 4,5 Meter hoch wird. So hoch also, dass ein Reiter auf einem Pferd unter den untersten Zweigen durchreiten kann, ohne dass ihm der Hut vom Kopf gestoßen wird. Im Laufe der Zeit verfestigen sich dann die Zweige dieses Senfbaumes, sodass sie in der Lage sind, die Nester von Vögeln sicher zu tragen. Und in der Tat ist es so, dass in Israel und in der ganzen Gegend die Vögel sehr gern ihre Nester in die hohen Senfpflanzen bauen. Und zwar deswegen, weil sie sich und ihre Brut dann direkt von den Samen ernähren können, die dort heranreifen. Sie sind also nicht gezwungen, anderweitig nach Futter zu suchen, sondern sie können zum Essen direkt zu Hause bleiben. Also, wie in allen seiner Gleichnisse, greift Jesus hier ganz natürlich gegebene Dinge auf. Er übertreibt nicht, sondern er präsentiert einfach Fakten. Manche bestreiten das. Sie wenden ein, dass das Samenkorn der Senfpflanze keineswegs das kleinste Samenkorn sei. Kleiner noch als das Senfkorn seien die Samen der wilden Orchidee. Das stimmt. Die Samen der wilden Orchidee sind wirklich kleiner als das Senfkorn. Aber Jesus behauptet auch nicht, dass das Senfkorn kleiner sei als alle Samenkörner auf Erden, sondern er spricht von Samenkörnern, die der Mensch in die Erde sät. In Markus 4, Vers 32 präzisiert er das noch etwas und spricht von Samenkörnern der Gartenpflanzen. In Griechisch heißen die Lanchanoi. Das sind Gartenpflanzen, also Kulturpflanzen. Das heißt, Jesus vergleicht die Größe des Senfkorns mit der Größe der Samenkörner in Israel, die zu seinen irdischen Lebzeiten als Kulturpflanzen Verwendung fanden. Und unter denen ist das Senfkorn unbestritten das kleinste. Dr. Alan Schinner ist Leiter einer großen Saatgutbank in Dallas, Texas, bewahrt in seinen Gewölben 318.000 verschiedene Pflanzensamen aus aller Welt auf. Und er schreibt, die Samen der Senfpflanze waren in der Tat die kleinsten, die zur Zeit Christi von den Leuten als Saatgut zur Anzucht von Kulturpflanzen verwendet wurden. Alle anderen Garten- und Feldpflanzen, wie zum Beispiel die Gerste, der Weizen, die Linsen oder die Bohnen, haben viel größere Samen. Einige Wildkräuter oder Wildpflanzen in Israel hatten zwar kleinere Samen als die Senfpflanze, aber sie wurden nie als Kulturpflanzen verwendet. Die einzige moderne Kulturpflanze, die kleinere Samen als das Senfkorn hat, ist, wissen Sie es? Der Tabak. Diese Pflanze stammt aus Amerika und wurde nicht vor dem 16. Jahrhundert nach Christus kultiviert. Also, wenn Jesus sagt, dass der Same der Senfpflanze kleiner ist als die Samen aller anderen Kulturpflanzen seiner Zeit, dann ist das goldrichtig. Und damit sind wir schon am zweiten wichtigen Punkt, und der heißt: kleiner Anfang, große Vollendung. Das Reich Gottes, so macht Jesus klar, beginnt klein. Es beginnt klein. Es kommt nicht sofort riesengroß daher, sodass allen die Kinnladen herunterklappen und sie große Augen machen würden. Das war das, was eigentlich den Jüngern vorschwebte. Aber Jesus macht klar, der Plan Gottes ist ein anderer. Das Reich Gottes fängt sehr klein an, unscheinbar. Ja, wie denn? Es fängt so an, dass Menschen Jesus als Messias annehmen und an ihn glauben. Das ist der Anfang. Da gibt es nichts Großartiges zu sehen, oder? Sondern alles ist klein, unscheinbar. Viele hatten damals damit ihre Schwierigkeiten. Auch die Pharisäer übrigens. Der Evangelist Lukas berichtet in Kapitel 17, 20 und 21, einige Pharisäer fragten Jesus, wann denn das Reich Gottes komme. Er antwortete: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Zeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist es oder seht einmal dort. Nein, das Reich Gottes ist jetzt schon mitten unter euch. Also, wie war es denn jetzt schon mitten unter ihnen? Dadurch, dass einzelne Menschen zum Glauben an ihn, nämlich Jesus, den Messias, kamen, also das rettende Evangelium annahmen. Dadurch war das Reich Gottes schon mitten unter ihnen. Klein? Stimmt. Unscheinbar? Ja. Wenig beeindruckend? Ja. Aber genau so wollte Gott es haben. Es sollte alles damit anfangen, dass Menschen zum Glauben an Jesus, den Messias, kommen und für die Ewigkeit gerettet werden. Und bei Lichte besehen war das auch die einzige Möglichkeit. Denn erstmal musste ja das Problem der Sünde aus der Welt geschafft werden, sonst konnte das mit dem Reich Gottes nichts werden. Und darum musste alles klein anfangen, unscheinbar, dadurch, dass Einzelne zum Glauben kamen. Die Jünger Jesu hatten damit auch ihre Schwierigkeiten. Sie fühlten sich klein und ohnmächtig. Klar, wer waren sie denn schon? Knappe 100 Peoples vielleicht. Und der Rest der Welt ignorierte sie oder bekämpfte sie oder ganz schrecklich lachte über sie. Kein Wunder, dass die Jünger sich ohnmächtig fühlten. Sie ersehnten eine Massenbewegung. Aber die gab Jesus ihnen nicht. Sie sehnten sich nach einem riesigen, globalen, machtvollen Reich Gottes. Sie sagten: Wer sind wir denn schon? Nur eine Handvoll Leute gegen den Rest der Welt. Und das stimmt. Die Jünger waren wenige. Und manchmal waren sie auch furchtsam und schwach und unzureichend und unqualifiziert und oft auch treulos. Und weil das so war, darum präsentierte ihnen Jesus das Senfkorn-Gleichnis und machte klar: Keine Angst, es ist alles in Ordnung. Es geht alles nach Plan. Es fängt winzig an, aber es wird riesengroß. In dem kleinen Senfkorn steckt das Potenzial für einen 4,5-Meter-Baum. Und genauso steckt in dem Evangelium, das ich verkünde, das Potenzial für das globale Reich Gottes. Das Gleichnis vom Senfkorn ist darum ein Ermutigungsgleichnis. Ein Ermutigungsgleichnis. Naja, ich gebe es zu, bei den Jüngern hat es etwas gedauert mit der Ermutigung. Kurz vor der Rückkehr Jesu in die unsichtbare Welt seines Vaters fragten sie immer noch, Apostelgeschichte 1,6, Herr, wirst du dann, sie meinten, in ein paar Tagen das Reich Israel wiederherstellen? Sie wollten es am liebsten gleich und sofort und groß und machtvoll. Aber so fängt das Reich Gottes nicht an. Es fängt mit den Glaubenden an. Da ist es real vorhanden, in den Glaubenden. Und wenn man bedenkt, wie das damals angefangen hat mit 100, 200 Leuten Und dann der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem, dann ist es schon beeindruckend, was daraus geworden ist bis heute. Das Senfkorn des Evangeliums ist kraftvoll aufgegangen. Der Hamburger Pastor Wolfgang Wegert schreibt, Jesus hat nach 2000 Jahren mehr Anhänger, als alle Diktatoren der Erde es jemals gehabt haben. Wo sind heute die Nachfolger Alexander des Großen? Wo die Jünger Napoleons? Stalin und Hitler mögen noch eine Anzahl verblendeter Follower haben. Aber die Nachfolger Jesu bestehen seit 2 Jahrtausenden aus Millionen und Abermillionen. Sie sind über den ganzen Globus verteilt. Es gibt kein Land, in dem es nicht Gotteskinder gibt, die ihn von Herzen lieben. Kinder und Erwachsene in Afrika lieben Jesus, ebenso in China und ganz Asien. Auf der ganzen Welt lieben Menschen den Herrn. Es gibt auch kein Buch, das nur annähernd eine solche Verbreitung gefunden hat wie die Heilige Schrift. In allen Ländern und Völkern wird sie gelesen, geglaubt und geliebt. Man hat versucht, sie zu bekämpfen, sie zu verbieten, sie zu verbrennen, sie lächerlich zu machen oder sie im Namen der Wissenschaft zu widerlegen. Aber all das hat ihren beispiellosen Siegeszug nicht verhindern können. Und all dies ist immer noch nur ein kleiner, bescheidener Anfang verglichen mit dem, was noch kommen wird. Überlegen wir mal. Es fing mit der kleinen Schar der Jünger Jesu an, aber es endet mit dem globalen Reich Gottes, wenn Jesus wiederkommt. Es fängt klein an, aber endet riesengroß, global, umfassend. Es fängt mit den Glaubenden an, aber es endet mit der globalen Herrschaft des Messias. Und damit ist klar, das Gleichnis vom Senfkorn führt uns mitten hinein in das Friedensreich des Messias, das 1000 Jahre besteht, bevor es in einen neuen Himmel und eine neue Erde mündet, die Gott dann schaffen wird. Und jetzt, liebe Freunde, kommen wir ins Spiel, Sie und ich. Denn es ist ja so, auch wir fühlen uns mit bisweilen furchtsam und schwach und unzureichend und unqualifiziert und ausgeliefert und einsam als Christen. Ist es nicht so? Vielleicht sind wir an unserem Arbeitsplatz der einzige Christ weit und breit. Vielleicht sind wir mit einem Ehepartner verheiratet, der Jesus ablehnt und fühlen uns oft einsam, weil das, was uns im Tiefsten bewegt, wir mit dem anderen nicht teilen können. Vielleicht sind wir in der ganzen Familie der oder die Einzige, der Jesus lieb hat und fühlen uns zuweilen einfach nur sehr schwach und allein. Und wir alle zusammen nehmen wahr, wie sich die Gesellschaft in der Bundesrepublik immer schneller und immer weiter von der Wahrheit Gottes entfernt. Die Gesellschaft, in der wir als Christen leben, wird zunehmend gottloser und die Bedrängnis der Christen wird stärker. Manchmal sitzen wir einfach da und fragen, wohin können wir denn eigentlich noch gehen? Und genau da greift das Gleichnis vom Senfkorn. Das Senfkorn-Gleichnis schaut uns tief in die Augen. Es schaut uns tief in die Augen und es sagt, lieber Freund, jetzt ist noch Zeit, wo Menschen zum Glauben kommen können an Jesus, den Messias. Jetzt ist noch Zeit, wo Gottes Reich im Verborgenen in den Herzen der Glaubenden wächst. Jetzt ist noch Zeit der Gnade. Und darum bitte, sagt das Senfkorn-Gleichnis, lass dich nicht entmutigen. Denn Gottes Plan, der läuft wie am Schnürchen. Noch ist es nicht so weit, dass man das Reich Gottes an äußeren Zeichen erkennen kann. Noch ist es nur in denen vorhanden, die an Jesus glauben. Und darum sei nicht ungeduldig und sei nicht entmutigt, denn auf kleinen Anfang folgt große Vollendung. Lass Gottes Plan laufen und sei nicht bekümmert. Du wirst sehen, die Vollendung kommt, so wie aus einem kleinen Senfkorn eine machtvolle Pflanze wird. Letzter Punkt zwischen Anfang und Vollendung. Noch ein Blick auf Vers 32. Und wenn das Senfkorn gesät ist, geht es auf und wird größer als alle anderen Gartenpflanzen. Es treibt so große Zweige, dass Vögel in seinem Schatten nisten können. Ich weiß nicht, haben Sie schon mal gefragt, warum die Vögel hier jetzt eigens noch erwähnt werden? Also ich meine, hätte doch eigentlich gereicht zu sagen, dass die Senfpflanze größer wird als alle anderen Gartenpflanzen. Hätte doch völlig ausgereicht. Na gut, also man könnte sagen, ja, die Vögel, die in den Zweigen des Senfkorn, der Senfkornpflanze nisten, die unterstreichen eben seine Größe. Gut. Es gibt auch Ausleger, die vermuten, dass mit den Vögeln Dämonen gemeint sind. Da kommen sie drauf, weil im Gleichnis vom sechsfachen Ackerfeld die Vögel für die Aktivitäten des Teufels stehen, Markus 4,15. Aber hier in diesem Gleichnis vom Senfkorn geht es nicht um Vögel, die etwas wegnehmen oder zerstören, sondern hier geht es um Vögel, die nisten und ihre Brut ernähren und so von der Senfpflanze profitieren. Darum geht es. Das ist etwas ganz anderes. Fragen wir also, haben die nistenden Vögel im Senfgewächs nur die simple Funktion, die Größe der Senfpflanze zu illustrieren? Oder ist da mehr? Wie steht es? An dieser Stelle hilft eine Stelle aus dem Buch des Propheten Daniel weiter. Daniel 4, 7 bis 10. Hören Sie mal rein. Folgende Schau hatte ich auf meinem Lager, schreibt Daniel. Mitten auf der Erde sah ich einen sehr großen Baum. Aha, er wurde immer größer und gewaltiger, sodass seine Spitze zuletzt bis an den Himmel reichte und bis ans Ende der Erde konnte man ihn sehen. Er hatte schönes Laub und gab reichlich Frucht, Nahrung für alle. Den wilden Tieren bot er Schatten und die Vögel nisteten in seinen Zweigen. Alles, was lebte, bekam Nahrung von ihm. Daniel beschreibt hier das Weltreich des babylonischen Herrschers Nebukadnezar und er verwendet das Bild eines riesigen Baumes, der den Tieren Schatten bietet und Sicherheit und macht deutlich, alle Nationen, die zu diesem Imperium gehören, die profitieren davon. Sie genießen Sicherheit und Nahrung. Und ich lese das jetzt nicht vor, aber ganz was Ähnliches finden Sie auch im Propheten Hesekiel, Kapitel 31, 3 bis 6, auch ein Bild von dem Baum, der Nahrung gibt und in dessen Zweigen die Vögel nisten. Jesus verwendet nun dieses Bild für sich und das globale Reich Gottes, das er bringt. Es liegt nahe, dass mit den Vögeln die Nationen der Erde gemeint sind, die vom Reich Gottes profitieren. Wohlgemerkt, die Vögel in den Zweigen sind nicht das Senfgewächs, sie profitieren nur von ihm. Ohne Bild gesagt, all die vielen Nationen der Erde gehören nicht einfach zum Reich Gottes, aber sie können von ihm auf Zeit profitieren. Konkret, wo das Reich Gottes groß wird in der Welt, wo also heute viele Christen leben, da profitieren andere Menschen, die gar nicht an Jesus glauben, auf Zeit mit. Sie profitieren auf Zeit mit. Denn die Christen werden gesegnet von Gott und die in ihrer Nähe leben, aber vielleicht selber gar keine Christen sind, die profitieren mit von dem Segen, den die Christen bekommen. Genau wie die Vögel, die von dem Senfgewächs profitieren. Man kann das ganz gut an der Geschichte Englands sehen. Der bekannte Theologe und Prediger Martin Lloyd-Jones schreibt Folgendes. Die fähigsten Historiker stimmen alle darin überein, dass England nur darum keine blutige Revolution wie in Frankreich erlebte, weil es am Ende des 18. Jahrhunderts in England eine evangelikale Erweckung gegeben hat. Diese Erweckung, die fest mit dem Namen John Wesley verbunden ist, wirkte indirekt. Sie bewirkte, dass viele, viele Menschen in England Christen wurden. Das Leben dieser Menschen veränderte sich zum Besseren und sie begannen nach Gottes Maßstäben zu leben. Das wiederum wirkte sich auf die gesamte politische Lage in England aus. Viele wegweisende Gesetze, zum Beispiel das Gesetz zur Abschaffung des Sklavenhandels, wurden im englischen Parlament verabschiedet. Das funktionierte einfach darum, weil es viele Christen im Land gab. Längst nicht alle Menschen damals in England waren Christen, längst nicht alle. Aber sie profitierten von dem Segen, der von den Christen ausging, so wie die Vögel im Senfgewächs von den Samen dieser großen Pflanze profitieren. Und das wenden wir jetzt sofort auf uns und unsere Situation aktuell an. Wir fragen, wie ist die geistliche Situation in Deutschland aktuell einzuschätzen? Faktisch ist es wohl so, dass seit dem Kriegsende 1945, dass es seitdem von Generation zu Generation in der Bundesrepublik weniger Christen gibt. Das heißt, das Ausmaß des Segens, von dem andere Menschen in unserem Land, die keine Christen sind, mit profitieren können, wird kleiner. Es wird kleiner. Denn die Schar der Christen in unserem Land wird kleiner. Das ist traurig und auch dramatisch, aber unsere Verhältnisse sind heute andere als damals, zum Beispiel in England. Aber Gottes Reich breitet sich anderswo aus. In China zum Beispiel, in Russland, aber auch in den muslimischen Ländern. Dort kommen viele, viele Menschen zum Glauben an Jesus, den Retter, und werden für die Ewigkeit gerettet. Und wenn das Evangelium von Jesus irgendwann demnächst seinen Lauf beendet hat, dann wird das Reich Gottes sichtbar, machtvoll und global hervortreten. Und dann wird aus kleinen Anfängen große Vollendung werden. Wir befinden uns, Sie und ich, wir befinden uns irgendwo zwischen Anfang und Vollendung. Wir leben in der Zwischenzeit. Wo genau wir uns zwischen Anfang und Vollendung befinden, wissen wir nicht genau. Aber wir wissen, jeder Tag bringt uns der Vollendung näher. Und die Vollendung wird kommen, so sicher wie aus dem winzigen Senfkorn unweigerlich der große Senfbaum hervorwächst. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für die Klarheit, die du in dein Wort legst. Wir danken dir für die Ermutigung, die du uns gibst. Denn wir alle wissen, manchmal sind wir entmutigt und fühlen uns isoliert und schwach und klein. Und du weißt das. Und darum hast du uns das Gleichnis vom Senfkorn gegeben. Damit wir wissen, dein Plan läuft. Läuft wie am Schnürchen, und auf kleinen Anfang wird große Vollendung kommen. Wir danken dir, dass wir in dieser Zwischenzeit dir dienen können, so wie wir sind, mit unseren Gaben und unseren Grenzen, mit unseren Fähigkeiten und unseren Schwächen. Und alles, was wir tun in deinem Namen für dich und aus der Liebe zu dir, wird in der Ewigkeit Bedeutung haben, auch wenn es jetzt vielleicht manchmal übersehen wird. Du bist der Herr, der alle Dinge in seiner Hand hält und alle Fäden zieht. Wir danken dir und wir vertrauen uns dir an. Amen.